Magna Carta. Die Magna Carta ist eine von König Johann Ohneland zu Runnymede in England am 15. Juni 1215 besiegelte Vereinbarung mit dem revoltierenden englischen Adel. Sie gilt als wichtigste Quelle des englischen Verfassungsrechts. Ein bedeutender Teil der Magna Carta ist eine wörtliche Kopie der Charter of Liberties, die Heinrich I. im Jahr 1100 erließ und dem englischen Adel bereits entsprechende Rechte gewährte. Die Magna Carta verbriefte grundlegende politische Freiheiten des Adels gegenüber dem englischen König, dessen Land damals ein Lehen von Papst Innozenz III. War. Der Kirche wurde die Unabhängigkeit von der Krone garantiert. Das Dokument wurde nur unter erheblichem Druck der Barone angenommen. Normannische Herrschaft. Wilhelm der Eroberer war der erste normannische König Englands. Er besiegte das Land 1066 und ersetzte danach die freien skandinavischen Gesellschaftsformen sowie den angelsächsischen Feudalismus durch eine feudale Grundherrschaft nach normannischem Vorbild. In den skandinavisch geprägten Gebieten Nordenglands gab es besonders viele freie Bauern und ganze Ortschaften ohne einen Herrn. Außerdem konnten Bauern mitsamt ihrem Grundbesitz ihren Grundherrn wechseln. Diese Rechte fielen im normannischen Feudalsystem weg und alle ehemals freien Bauern wurden Hörige. Der angelsächsische Feudalismus beruhte auf der Einteilung in Grafschaften. Dort sorgte ein Vogt, häufig Sheriff genannt, für öffentliche Ordnung und Rechtsprechung. Mehrere dieser Grafschaften waren zu 6 großen Earldoms zusammengeschlossen, an deren Spitze die Earls stellvertretend für den König standen. Wilhelm löste diese großen Earldoms auf und behielt nur die Grafschaften bei. Schritt für Schritt eroberte Wilhelm England, indem er kleinere Aufstände niederschlug. Dabei enteignete er alteingesessene Grundbesitzer und setzte normannische Gefolgsleute an ihre Stelle. Die Barone erhielten verstreute Besitztümer in vielen verschiedenen Grafschaften. So konnte keiner von ihnen zu mächtig werden und den König gefährden. Darüber hinaus übernahm Wilhelm die Aufgaben der normannischen Vicomte und übertrug sie den Sheriffs, die zum Beispiel Steuern einziehen mussten. Diese starken Sheriffs ermöglichten nicht nur eine indirekte Herrschaft über Vasallen, sondern auch eine unmittelbare Kontrolle durch den König. Nach dem Tod Wilhelms II. Stritten sich Heinrich I. und sein Bruder Robert II. Um die Nachfolge. Heinrich gewann, weil er den Baronen vor seiner Krönung in der Charter of Liberties weitreichende Freiheiten zugestand und dadurch seine eigene Macht einschränkte. Dennoch bewahrte er während seiner Regentschaft die königliche Autorität. Er richtete ein Schatzamt ein, das später unabhängig vom königlichen Hofstaat funktionierte. Unter Heinrichs Nachfolger Stephan von Blois brach großes Chaos aus. Stephan kämpfte von 1134 bis 1154 gegen Mathilde um den englischen Thron. In dieser unruhigen Zeit stellten die Adeligen eigene Armeen auf und errichteten Burgen. Dadurch untergruben sie die königliche Macht und festigten ihre Herrschaft in ihren eigenen Gebieten. Herrschaft der Plantagenets. Als Heinrich II. 1154 als erster König aus dem Hause Plantagenet den englischen Thron bestieg, vereinte er westfranzösische und englische Gebiete zum angevinischen Reich. Kurz nach seiner Krönung beschnitt er die Macht der Barone, ließ unerlaubt errichtete Burgen belagern und errichtete gleichzeitig eigene Festungen. Bis zum Ende des 12. Jahrhunderts gehörte die Hälfte aller englischen Burgen dem König. Heinrich ergänzte das Feudalsystem um eine Verwaltung mit Beamten, die unabhängig vom königlichen Hof arbeiten konnten. Dadurch konnte er seine Macht über die Barone ausweiten und ihnen höhere finanzielle Lasten auferlegen. Auch die Rechtsprechung nahm er den Baronen aus den Händen, so dass nur noch vor königlichen Gerichtshöfen verhandelt wurde. Die Einnahmen daraus flossen direkt in die Staatskasse. Diese Maßnahmen fanden sich auch in anderen westeuropäischen Monarchien jener Zeit, wirkten in England jedoch stärker. Unter Heinrichs Herrschaft wandelte sich das Verhältnis zwischen den Baronen und dem König. Zuvor waren die Barone durch persönliche Treue mit dem Herrscher verbunden. Anschließend galten sie als höchste Landpächter des Königs. Aus den alten Rechten auf finanzielle Hilfen entwickelte sich ein Steuersystem. Die Pflicht der Barone zum Kriegsdienst wurde durch ein System ersetzt, in dem sie entweder Geld oder Soldaten bereitstellten. Diese Armeen kämpften über lange Zeiträume hinweg auf dem Kontinent. Die Verwaltung agierte auch in Abwesenheit des Königs effizient. Heinrich II. Und sein Nachfolger Richard Löwenherz hielten sich den größten Teil ihrer Herrschaft in Frankreich auf. Sie nutzten das reiche England, um ihre Kriege auf dem europäischen Festland zu finanzieren. Verlust der Normandie und weiterer Besitzungen in Frankreich. König Johann verlor große Teile seiner französischen Besitzungen während des Französisch-Englischen Kriegs von 1202 bis 1214. Daraufhin widmete er sich viel intensiver der Regierung Englands, als es sein Bruder Richard Löwenherz oder sein Vater Heinrich II. Zuvor getan hatten. Diese stärkere Einflussnahme führte zu Unmut unter den Baronen. Sie waren seit dem Bürgerkrieg unter König Stephan und durch die lange Abwesenheit von Heinrich II. Sowie Richard Löwenherz in Frankreich an weitreichende Autonomie gewöhnt. Johanns Herrschaft entwickelte immer mehr tyrannische Züge. Seine vergeblichen Versuche, die verlorenen Besitzungen in Frankreich zurückzuerobern, verschlangen große Summen. Eine Inflation verschärfte seine Finanzkrise zusätzlich. Deshalb erhob Johann innerhalb von 15 Jahren 11 oder 12 Mal ein Schildgeld von seinen Baronen. Sein Bruder Richard tat das in 10 Jahren nur 4 Mal. Heinrich II. Verlangte in 35 Jahren lediglich 7 Mal ein solches Schildgeld. Zusätzlich forderte Johann nach dem Tod eines Barons hohe Gebühren von dessen Erben, damit sie die Lehen übernehmen konnten. Die Barone fürchteten, von ihm in den Ruin getrieben zu werden. Das Schicksal seines einstigen Günstlings William de Briouse und dessen Familie machte ihnen bewusst, dass selbst die mächtigsten Barone nicht vor der Willkür des Königs sicher waren. Revolte der Barone gegen den König. Johann musste im Sommer 1213 erneut einen geplanten Feldzug nach Frankreich absagen. Daraufhin berief er den Großen Rat für den 4. August nach St. Albans ein. Der König blieb der Versammlung in der Abteikirche fern. Stattdessen leitete sein Justiziar Geoffrey Fitzpeter die Ratsversammlung gemeinsam mit Stephen Langton, dem Erzbischof von Canterbury. Die Ernennung Langtons zum Erzbischof und Primas der Kirche von England durch den Papst hatte zuvor zu einem Bruch zwischen Johann und dem Papst geführt und schließlich zur Exkommunikation des Königs. Seitdem galt Langton als Gegner des Königs. Viele Ritter und Barone waren außerdem erbittert, weil sie die Kosten für einen Feldzug nach Frankreich tragen sollten. Diese Last überstieg nach ihrer Ansicht ihre Lehenspflicht, da der Feldzug außerhalb des Reiches stattfand. Während der Ratsversammlung räumte der Justiziar ein, dass Johann für begangenes Unrecht Entschädigungszahlungen leisten müsse. Daraus wurde die Forderung nach einer Anerkennung der Rechte und Privilegien der Barone abgeleitet. Wahrscheinlich verwies Langton in diesem Zusammenhang auf die von König Heinrich dem 1.1100 erlassene Charter of Liberties. Sie beschränkte die Feudalmacht des Königs wurde in der Praxis jedoch kaum befolgt. Auf einer weiteren Ratsversammlung am 25. August in London forderte Langton die Barone auf die Einhaltung der guten Gesetze von König Heinrich zu drängen. Er erinnerte sie daran, dass Johann nach der Aufhebung seiner Exkommunikation geschworen hatte, ungerechte Gesetze abzuschaffen und die guten Gesetze von König Eduard wiederherzustellen. In Anwesenheit des Erzbischofs schworen die Barone, für ihre angestammten Vorrechte zu kämpfen, und der Erzbischof versprach ihnen seine Unterstützung. Ausweitung der Revolte zum Krieg der Barone. Im Februar 1214 brach Johann erneut zu einem Feldzug nach Frankreich auf. Dieser Feldzug endete mit seiner Niederlage in der Schlacht bei Roche-aux-Moines. Danach erlitten seine Verbündeten eine entscheidende Niederlage in der Schlacht bei Bouvines. Im Oktober desselben Jahres kehrte Johann nach England zurück. Er wollte sofort die ausstehenden Schildgelder seiner Barone eintreiben. Diese Forderungen trafen auf erbitterten Widerstand. Viele Barone verweigerten die Zahlung. Vermutlich am 20. November, am St. Edmundstag, versammelte sich eine Gruppe unzufriedener Barone in der Abteikirche von Bury St. Edmunds am Grab des Märtyrerkönigs. Dort schworen sie, dass sie sich nicht länger an ihren Lehenseid gebunden fühlten, wenn Johann ihnen weiterhin ihre alten Rechte verweigerte. Notfalls wollten sie in einem Krieg gegen den König für diese Rechte kämpfen. Bürgerkrieg. Am 6. Januar 1215 traten die bewaffneten Barone in London vor den König. Sie forderten die Einhaltung der Gesetze von König Heinrich I. Langton bemühte sich, einen Bürgerkrieg zwischen den Baronen und dem König zu verhindern. Johann wollte Zeit gewinnen. Er wusste nicht, wie viele Barone ihn unterstützten und wie viele auf der Seite der Rebellen standen. Um den Klerus für sich zu gewinnen, machte Johann am 15. Januar Zugeständnisse. Den Baronen versprach er eine Antwort am 26. April 1215. Nach dem 19. April in der Osterwoche versammelten sich zahlreiche Barone in Samford. Dort wurden sie von Robert Fitzwalter und Eustace de Vesci angeführt. Johann erkannte die Gefahr und bemühte sich, gemäßigte Barone auf seine Seite zu ziehen. Doch er hatte die versprochene Antwort verzögert. Die Rebellen wählten Fitzwalter zu ihrem Anführer und begannen mit der Belagerung der königlichen Burg von Northampton. Ihre Forderungen hielten sie in einer 48 Artikel umfassenden Liste fest. Die Belagerung blieb zunächst erfolglos. Am 24. Mai schloss sich jedoch die Stadt London den Rebellen an. Der König sah sich nun zu Zugeständnissen gezwungen. Er erklärte sich schließlich bereit, die Rebellen am 15. Juni in Runnymede am Ufer der Themse zwischen Staines und Windsor zu treffen. Der genaue Ort des Treffens ist umstritten. Viele halten eine Wiese am südlichen Ufer des Flusses für wahrscheinlich. Andere vermuten die Insel Magna Carta Island am nördlichen Ufer. Möglicherweise zählte diese zur Gegend von Runnymede. Besiegelung der Magna Carta. Johann erschien mit wenigen Beratern und Freunden. Die Rebellen kamen mit ihrer Armee. Nach langen Verhandlungen stimmte Johann wahrscheinlich schon am ersten Tag wesentlichen Forderungen der Rebellen zu. Dennoch gab es in den folgenden Tagen bis zum 19. Juni weitere Verhandlungen über einzelne Punkte. Schließlich erkannte der König die Forderungen der Rebellen, die auf den 15. Juni datiert waren, mit seinem Siegel an. Als nächstes folgen. Der Frieden, den die Anerkennung der Magna Carta brachte, dauerte nur kurz. Der König und die rebellischen Barone wollten sie offenbar nicht dauerhaft anerkennen. Der König wandte sich an seinen Oberlehnsherrn, Papst Innozenz III. Dieser erklärte die Magna Carta am 24. August 1215 für ungültig und drohte jedem, der sie befolgte, mit der Exkommunikation. Die rebellischen Barone hatten ihr Heer nicht aufgelöst. Bereits im September kam es deshalb erneut zum Bürgerkrieg. Während des Krieges bot eine Gruppe von Baronen dem französischen Prinzen Ludwig die englische Krone an. Daraufhin landete Ludwig mit einer Armee in England. Nach wechselhaftem Verlauf des Krieges starb König Johann im Oktober 1216. Kurz darauf ließen der Earl Marshal William Marshall und Peter des Roches, Bischof von Winchester, Johanns Sohn Heinrich krönen. William Marshall, der als Regent amtierte, erkannte eine leicht überarbeitete Fassung der Magna Carta an. Durch diese erneute Anerkennung gab es für die meisten Barone keinen Grund mehr, weiter zu rebellieren. Die Unterstützung für Ludwig schwand. Nach mehreren Niederlagen musste er im September 1217 England verlassen. Nach dem Friedensschluss bestätigte William Marshall die Magna Carta am 6. November 1217 erneut. Dabei wurden die Bestimmungen über die königlichen Forste in eine eigene Forstkarte ausgelagert. So entstand der Name Magna Carta als Unterscheidung zur Forstkarte. Aufgrund dieser Gesetze der Magna Carta verloren die alten Rechte von Heinrich I. und die Gesetze von König Eduard ihre Gültigkeit.